ARD.
Ich sag mal direkt, mich hat dieses Buch völlig unerwartet, völlig geflasht.
Diese ganze Ermittlung, das ganze Beschreiben ist von einer einschläfernden Geräuschlosigkeit.
Pixie ist nämlich ein Wichtel. Pixie ist kein Junge, Pixie ist ein Waldwichtel. Er hat eben diesen Kuhschwanz und der wird geradezu übersehen.
150 Busse das haben die im VHH. Sie machen das seit fast 15 Jahren.
Das klingt wie eine Textaufgabe aus der Hölle. Wie alt ist der Busfahrer?
Eat, Read, Sleep.
Eine ungewohnte Aufnahmezeit heute, Daniel. Früher Nachmittag.
Ja, sonst sind wir immer morgens im Podcaststudio am Start. Aber heute hatten wir irgendwie auch andere NDR-Termine. Ich hatte so einen Workshop zum Thema Audiodeskription, also Eurovision Song Contest. Spreche ich denn aus dem Off, beschreibe das Bühnenbild für Blinde. Das ist gar nicht so einfach.
Ich hatte auch einen Workshop.
Oh,
gestern den ganzen Tag, heute den halben Tag. Ja, ist schon echt einiges gemacht heute. Da haben wir zwei neue Podcasts entwickelt. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Ja, jetzt soll's aber also Schnitt um Bücher gehen. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Katharina Marenholz.
Und wir versorgen euch alle zwei Wochen mit Buchtipps.
Nicht nur mit Buchtipps, auch mit Fun Facts aus der Literaturgeschichte, mit kleinen Anekdoten haben wir auch immer dabei. Also abonniert diesen Podcast unbedingt in der ARD Audiothek. Dann verpasst ihr keine Folge, keinen Fun Fact und nichts, was man über Bücher und Literatur wissen muss. Ich freue mich auf unsere Folge heute, Daniel. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Buch sagst, was ich mitgebracht habe, was ich dir ja auch schon gegeben habe, damit du es liest. Und ich glaube, es gibt heute irgendwie besonders viele Herzensverbindungen zu Büchern. Habe ich so im Gefühl.
Hast du im Gefühl? Also dann wollen wir mal deiner Intuition trauen. Ja, und alle, die uns schon lange folgen, die wissen, wie wir uns auf Buchschnack Betriebstemperatur bringen, nämlich mit einem passenden Essen.
Die literarische Vorspeise.
Ja, und ich muss sagen, so früher Nachmittag ist auf jeden Fall die bessere Uhrzeit.
Ich war noch nicht in der Kantine.
Sehr gut.
Ist perfekt.
Ich habe dir nämlich einen Mittagssnack mitgebracht.
Ja, wunderbar.
Das ist ein Gericht, was du bestimmt sofort erkennst.
Es ist eine Pizza. Eine kleine Pizza, so eine Handpizza. Fungi, also ich sehe Pilze, so Champignons, ich sehe Tomaten ist das Wort und wahrscheinlich auch ein bisschen Käse, oder?
Auf jeden Fall und
ja.
Sie ist natürlich kalt, weil wir hier keine,
toll.
Ich kann sie ja nicht vor Ort backen, aber ich habe sie extra nicht gestern Abend gebacken, sondern heute Morgen um 6:30. Das ist so ein bisschen die Pixie-Buch-Version einer Pizza. Pixie-Bücher ist ja unser Thema heute. Wir waren für euch mal wieder draußen für ein Interview bei der Pixie-Buch-Ausstellung in Hamburg-Altona. Mehr dazu später. Und in der Vorbereitung habe ich meine alte Pixie-Buch-Sammlung und natürlich
da hast du ja ein paar mitgebracht.
Habe ich ein paar mitgebracht und ich habe die durchgeguckt und dachte, vielleicht ist in irgendeinem Pixie-Buch hier auch irgendwas mit Essen drin. Und da ist mir sofort in die Hände gefallen. Dieses hier.
Conny backt Pizza. Wunderbar.
Auch die backt
ist auch schon so ein bisschen zerknittert. Das heißt oft gelesen.
Oft vorgelesen.
Oh, ja.
So
Eselsohr
oft
hier vorne dran.
Aus Versehen. So oft vorgelesen. Es ist nicht das beste Pixie-Buch, aber du siehst, es wurde sehr geliebt. Meine Tochter hat sofort gesagt, als ich es rausgeholt habe, bestes Buch.
Bestes Buch.
Ich sag, okay.
Missmutig stochert Conny im Essen herum. Kartoffelbrei mit Spinat. Das schmeckt nicht, mault sie. Und dann gibt es die perfekte Alternative offensichtlich.
Genau. Allerdings waren wir in unserer Familie doch sehr entsetzt. Conny macht Pizza mit Backmischung und Ketchup. Das geht natürlich gar nicht. Also diese Pizza, die du vor dir hast, ist weder mit Backmischung noch mit Ketchup.
Und jetzt darf ich abbeißen.
Jetzt darfst du
abbeißen.
Jetzt
abbeiße ich.
Mach mal. Ich habe für mich auch eine mitgebracht, auch eine kleine. Ist noch frisch.
Total. Super lecker. Schmeckt nach Italien.
Ja, das ist gut.
Tomaten
das ist eine gute Voraussetzung bei Pizza. Machst du manchmal Pizza selbst?
Selten, weil es ja irgendwie eher im roten Bereich ist auf der Ernährungsskala.
Kommt auf die Pizza an, würde ich sagen. Du meinst wegen des Mehls, wegen Weißmehl?
Das ist doch auch aus der Weißmehlhölle, oder?
Ja, Gott, Weißmehlhölle wird auch überschätzt. Du kannst ja Dinkelmehl nehmen und ein bisschen Roggenmehl dazu machen. Der Teig besteht nur aus Mehl, Wasser, ganz bisschen Öl und Hefe natürlich.
Ganz einfach.
Und dann lecker, frisches Gemüse drauf. Schon ist es nicht mehr rot.
Toll, super.
Oder? Also kannst du mal machen. Rezept steht in den Shownotes, ist total einfach. Es ist unser Familienrezept. Wir machen jeden Sonntag Pizza.
Wirklich?
Wirklich.
Sonntag euer Pizza essen?
Ja.
Das ist immer eine tolle Tradition.
Zurück zum Thema Bücher. Wir fangen doch wie immer am besten mit dem Buch an, was wir ausgelost haben in der letzten Folge.
Nachdem ich noch einmal abgebissen habe von der Pizza, die wirklich sehr gelungen und sehr lecker ist.
Sehr gut. Mhm. Sie muss für die ganze Folge reichen. Ich habe nur für jeden eine dabei. Panik.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben Martin Suter gezogen letztes Mal. Ja, dessen letzter Bestseller-Auftritt hier bei uns im Podcast mit dem Schweinsteiger-Buch war jetzt nicht gerade so ein Traumtor. Diesmal haben wir das neue Buch aus einer Suter-Reihe gezogen, die ich noch gar nicht kannte, die war an mir vorbeigegangen. Da geht es um den Schweizer Kunstdetektiv Almen. Und der sucht verloren gegangene Kunstwerke, nachdem er selbst mal auf der Seite gestanden hat, die dafür gesorgt hat, dass die Kunst verschwindet, sag ich mal. Es gibt mittlerweile 7 Almenbände, die wurden zum Teil sogar verfilmt mit Heino Ferch. Hast du das mal gelesen?
Nein, es war mein erster.
War auch mein erster Almen.
Möglicherweise heißt, auch mein letzter.
Um das schon mal vorwegzunehmen. Almen und Herr Weinfeld heißt das Buch und darum geht's. Almen, der macht so ein bisschen auf dicke Büchs, also auf feiner, eleganter Herr der Schweizer Oberschicht. Einstecktuch hier, Maßanzug dort und Chauffeur auch, aber eigentlich ist er pleite. Also er hat einen Lebensstil wie Dagobert Duck und ein Konto wie Donald Duck. Er kommt eigentlich aus der Familie von Landwirten, Johann Friedrich von Almen. Das ist eigentlich ein falscher Adel, der kommt eigentlich nur vom Berg Almen und hat sich deshalb von genannt. Kein Adel, nirgends, aber lebt so. Das Immobilienerbe, was er hat, das hat er verprasst. Villa musste er verkaufen und wohnt jetzt in einem Gewächshaus, der Villa. Und er lebt da mit so einem Ehepaar aus Lateinamerika als Diener. Und das sind auch seine Geschäftspartner. Und jetzt kommt's von Almen International Inquiries. Also eine Kunstdetektivagentur, eine Kunstdetektei. Und die hoffen jetzt auf den großen Coup. Und Almen trifft eines Abends unterwegs in der Schweiz im Maßanzug in einer Bar diesen Herrn. Das ist der Herr Weinfeld, Kunstexperte. Und sie freunden sich so ein bisschen an. Und dann kommt raus, dass Weinfeld ein wichtiges Bild gestohlen wurde. Ein mutmaßlicher Picasso. Und Almen übernimmt und ermittelt. Wo ist das Bild? Hat es einer der Freunde, die zu einer Party bei Weinfeld eingeladen waren, einfach mitgehen lassen? Und eine Frau aus diesem Freundeskreis ruft Almen an. Ich muss sie sehen, ich muss sie sehen. Doch am nächsten Tag ist sie tot. Also, Katharina, gestohlenes Bild, rätselhafter Tod auf der Treppe, ein Einblick in das Leben in die Schweizer Oberschicht. Wie Almen addicted bist du nach diesem Buch, nachdem du ja schon die Antwort gegeben hast?
Ja, so wie du es jetzt geschildert hast, klingt es wahnsinnig spannend.
Ja, total.
7. Band. Man muss sich ja erstmal da reinlesen und ich kannte den ja nicht. Am Anfang war ich erst genervt von dem und seiner manierierten Art. Der kam mir rüber wie so eine Karikatur. Auch der Weinfeld ja auch. Bestellt Martini, isst nur die Olive irgendwie. Alle sind so ekelhaft reich. Dann hat es sich ja ein bisschen relativiert, als man gemerkt hat, dass Almen nur so tut, als sei er reich. Es blieb aber sehr unangenehm, fand ich, so diese Fokussierung auf Geld, Geld, Geld. Er bestellte eine Flasche zu etwas unter 1000 Franken. Nach 36 Seiten, bla bla, Diener, bla bla, ich spendiere der Band eine Runde. Schon das Bild geklaut. Da dachte ich so, die Handlung entwickelt sich erfreulich schnell. Kriminalfall schon da nach 36 Seiten. Aber dann passierte leider gar nichts mehr. Es ist echt der langweiligste Krimi, den ich seit langem gelesen habe.
Als Krimi geht das überhaupt nicht. Auf so einer Spannungsskala von 1 bis 10 eine schlappe 1,5, mehr
ja,
nicht.
Maximal.
Der ermittelt, befragt so ein paar Verdächtige.
Ja, aber
und am Ende findet er die Schuldigen und dann ist das Buch zu Ende.
Über das Ende können wir gleich nochmal ganz kurz reden, ohne das Ende zu verraten. Aber genau, ich meine, der fährt zu Leuten, stellt eine Frage, fährt wieder weg.
Unglaublich.
Die Antwort ist komplett unergiebig. Keine einzige Antwort
führt
irgendwo hin.
Das ist von einer, diese ganze Ermittlung, das ganze Beschreiben ist von einer einschläfernden Geräuschlosigkeit. Unglaublich. Und dann dieser Blick auf die Oberschicht, das Gehabe und das Getue. Ja, er beschreibt, hast du ja schon gesagt, wie Weyern sich so einen Drink bestellt, den aber nicht trinkt, sondern nur die Olive isst. Almen war beeindruckt. Nur die Olive. Das musste er sich merken. Also, das
unangenehm.
War schon alles ein bisschen unangenehm und belanglos.
Zwischendurch fliegen sie nach Rom, um einen Freund zu treffen, der kein Telefon hat und dann wollen sie den irgendwie finden in irgendwelchen Stammlokalen. Ich meine, völlig normale Ermittlermethode, zu zweit auch noch. Die Verdächtige du hast ja gesagt, ne, die stirbt dann, bevor sie die Aussagen macht. Also eine Frau, die eventuell verdächtig ist, ruft Almen an und sagt, ich habe neulich, als wir gesprochen haben, was Wichtiges vergessen, würde ich gerne noch sagen. Sagt es natürlich nicht am Telefon. Okay, das ist immer so in Krimis, dass die das nicht sofort sagen, sondern man muss erst dahin kommen. Und als er hinkommt, ist sie aber leider tot, weil sie die Treppe runtergefallen ist. Was denken wir sofort? Was denkt man sofort in dem Moment? Das kann kein
Zufall sein, kein Unfall sein. Genau.
Almen wird nach mehreren Seiten von seinen lateinamerikanischen Assistenten darauf hingewiesen, dass es vielleicht kein Unfall sein könnte. Und Almen dann so, sie glauben, jemand hat sie die Treppe hinuntergestoßen? Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Und da dachte ich kurz,
das ist eine Satire.
Ja, so ein bisschen ist das auch schon so. Es gibt so ein paar schöne Sätze. Man sagt nicht vornehm, denn vornehm sagen nur die, die es selbst nicht sind. Man sagt dann, man hat Klasse. Also das fand ich dann, da habe ich gedacht, ach, das ist so ganz nett. Und an mancher Stelle ahnt man kurz, diese Personenkonstellation, das hat irgendwie Potenzial mit Carlos, seinem Schuhputzer Dienstbolzen sozusagen, der, weil der gespart hat, inzwischen mehr Geld auf dem Konto hat als sein eigener Chef. Und wie Weinfeld einmal Almen folgt und er dann sieht, dass er eben nicht in der Villa lebt, wo er ihn gerade abgesetzt hat, sondern im Gewächshaus. Und das ist schon ganz schön beschrieben. Also da gibt's die ein oder andere schöne Stelle. Aber das ganze Buch liest sich wirklich komplett lieblos abgespult. So eine Schriftstellerroutine. Das mag ja sein, dass das mal Charme hatte mit diesen Figuren. Der ist jedenfalls in diesem Band komplett verpufft und ausgelaugt.
Und das Ende? Also das Ende, das Ende ist eine Frechheit. Enden in Krimis sind oft enttäuschend. Aber es muss schon, es sei denn, wir befinden uns in einem 50er-Jahre-Durbridge-Krimi, wo in den letzten 5 Minuten eine Person auftaucht, die vorher niemand kannte und dann der Mörder ist. Das ist aber eigentlich nicht, wie man Krimis macht. In dem Fall, wie dann die rausfinden, wer der Täter ist, das ist so random.
Das ist total random. Also, eine große Enttäuschung. Und wenn es kann ja sein, dass man sozusagen Krimi nur so als Vehikel für etwas eigentlich anderes. Aber das ist so schwach und so belanglos und auch so unappetitlich und unangenehm, dieser Blick auf diese Oberschicht.
Aber man darf nicht vergessen, Suter hat Hardcore-Fans. Ja. Und einige haben uns geschrieben, sie lieben halt das, was wir, ist ein bisschen unangenehm jetzt für uns, sie lieben das, was wir gerade kritisiert haben, also diese Atmosphäre, dieses Savoir-Vivre und das gute Essen, was immer wieder vorkommt. Da zeigt sich mal wieder, Geschmäcker sind einfach total.
Also ich glaube auch schon, das ist etwas für Suter und Almen-Fans, die sich wirklich in dieser Welt da wohlfühlen. Ich warte immer noch auf einen guten Suter. Dieses hier hat mich jedenfalls kalt gelassen. Martin Suter, Almen unter Weinfeld, 224 Seiten, 26 Euro bei Diogenes. Und ich sag mal, 224 Seiten, 26 Euro. Katharina Marenholz, übernehmen Sie.
Ungefähr 10 Cent pro Seite, oder?
Auch kein Schnäppchen, wollte ich sagen.
Aber das
also
stimmt,
schon,
oder?
Ja.
Ungefähr 10 Cent
pro Seite. Wir wollen nicht,
ist kein Schnäppchen. Und deswegen, ich empfehle jetzt mal allen, die sich für Kunstdetektive interessieren, an dieser Stelle nochmal den NDR-Podcast Kunstverbrechen. Den gibt es ganz und gar ohne Seitenpreis in der ARD-Audiothek. Und da wird wirklich spannend ermittelt. Link packen wir in die Shownotes. Super Podcast, Kunstverbrechen. Da passiert auch richtig was.
Ich glaube ja nicht, dass da noch ein Achterband kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich wette, also, da kommt ein Achterband.
Meinst du?
Ich meine, steht auf der Bestsellerliste, verkauft sich wie geschnitten Brot. Hat er wahrscheinlich innerhalb von, keine Ahnung, 2 Wochen geschrieben.
Also, ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwann, aber der muss doch mal, dass dem das denn auch nicht so peinlich ist.
Tja. Haben wir fast schon zu lange über ein doch eher belangloses Buch gesprochen. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, um über das Buch zu sprechen, was ich in diese Folge mitgebracht habe und dir sozusagen aufgedrängt habe. Trophäe von Jaja Schruters. So in etwa spricht man die Autorin aus, eine flämische Autorin. Es schreibt sich Gaea Schöters, falls jemand das Buch im Buchhandel sucht. Es wird in etwa Jaja Schruters gesprochen.
Ich sag einfach die Autorin.
Oder das.
Man erkennt das Buch aber ganz gut, weil eben auch vorne, das Buch heißt der Trophäe, man sieht da eben auch ein Nashorn.
Genau, und es geht um den superreichen Amerikaner Hunter White, über den Namen können wir vielleicht später auch noch mal reden.
Bitte.
Der ist Trophäenjäger. Das heißt, er hat schon einiges an Großwild in Afrika geschossen. Nur ein Nashorn fehlt ihm noch, um die Big Five voll zu machen. Big Five, können wir die aus dem Stand aufsagen?
Löwe.
Elefant.
Büffel.
Leopard und Nashorn eben. Ja. Also, und das Nashorn fehlt in Hunters Sammlung, aber jetzt endlich hat ihm sein alter Jagdbuddy Van Heeren die Lizenz besorgt, um ein Nashorn zu schießen. Für viel Geld natürlich und unter anderem Namen, denn Spitzmaulnashörner stehen unter Naturschutz. Aber mit Geld und Beziehungen kann man ja vieles regeln und eben auch eine Lizenz zum Schießen dieses Nashorns bekommen. Hunter zieht also los mit Van Heeren, mit ein paar Fährtenlesern und seiner alten Doppelbüchse 577 Nitro Express. Das gleiche Gewehr, mit dem Hemingway ein Nashorn geschossen hat, übrigens. Aber dann kommen ihm Wilderer zuvor. Hunters Nashorn liegt tot im Savannensand. Hunter ist schwer genervt. Er würde theoretisch jetzt sein Geld zurückbekommen, aber er will ja eine Trophäe. Und die anderen der Big Five hat er schon. Und dann fragt ihn dieser Jagdführer Van Heeren, ob er schon mal von den Big Six gehört habe. Nummer 6 wäre ein Mensch. Diese Jagd könne er Hunter anbieten. Und mehr können wir hier nicht verraten. Ich sag mal direkt, mich hat dieses Buch völlig unerwartet, völlig geflasht.
Total. Das ist wahnsinnig packend geschrieben. Und das Buch, das verführt mich zur Diskussion, die ich normalerweise mit Empörung und dramatischer Geste von mir gewiesen hätte. Ich fand spannend, zum einen, wie so traditionelle Jagd, so in Afrika als etwas Mystisches, Größeres, fast Religiöses zwischen Mensch und Tier beschrieben wird und was so psychologisch vorgeht, was man fühlt mit der Waffe in der Hand, auf der Lauer, dieser Mix aus Angst, aus Macht und Erotik. Ich sag mal, im Text, da spannen sich ja Hosen an ganz überraschenden Stellen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Leute. Und dann so die Frage, also ich habe sowieso ein ambivalentes Verhältnis zur Jagd. Ich lasse mich dann gerne überzeugen, dass man sagt, ja, das ist ja gut für das Ökosystem und so. Ich weiß nicht, hast du ein Verhältnis zur Jagd?
Überhaupt nicht. Und das fand ich so interessant an dem Buch. Also es geht ja ganz, wie hast du ja gerade schon gesagt, um die Gedanken von Hunter bei der Jagd. Warum er das so toll findet. Und ich kann keinen Gedanken davon nachvollziehen. Also es ist nicht so, dass ich dachte, ah, okay, so betrachtet würde ich jetzt auch doch gerne mal jagen. Auf gar keinen Fall. Also möchte ich auf gar keinen Fall, habe ich das Gefühl, ich möchte irgendein Tier abknallen. Aber trotzdem hat mir das ja diesen Stoff, der mir so fremd ist, so nahe gebracht, das Buch. Und Fragen auch erst vor allen Dingen aufgeworfen, gar nicht unbedingt beantwortet, aber aufgeworfen. Ist es denn eigentlich doch vielleicht besser, wenn man diese Trophäenjagd mehr erlaubt? Ne? Stichwort Botswana, 20.000 Elefanten, die sie nach Deutschland schicken wollen, weil Deutschland die Trophäen, also die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten will. Und die haben da aber so viele Elefanten, dass sie Menschen gefährden und Ernten zerstören. Also denke ich so, ja, aber, nein, aber. So ging es mir die ganze Zeit.
Das stimmt, da werden Fragen aufgeworfen, die für dich, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, immer sagen würde, nein, Jagd ist schlecht. Und aber dieses Buch strickt so ganz geschickt einen Kontext. Und dieser Zusammenhang, dieser Kontext, das Buch zwingt mich, jetzt Partei zu ergreifen und eine Entscheidung zu fällen. Zitat aus dem Buch, die westliche Moral ist eben ein Luxusprodukt, das man sich leisten können muss. Der Rest der Welt muss mit einer Art Pragmatismus auskommen. Das heißt, wenn man vor Ort in Afrika ist, bei den Menschen, die von diesen Mechanismen von Jagd und Jägern auch leben, ja, da findet man dann irgendwie, vielleicht dann muss man eine andere Antwort finden. Und es geht ja, du hast es ja angedeutet, am Ende nicht nur um die Jagd auf Tiere, sondern auch auf Menschen. Und das Buch ist eine Tragödie im ganz klassischen Sinn. Es ist eine Tragödie, denn es gibt keinen guten Ausweg. Da ist dieser Hunter White, der steht mit der Knarre im Busch sozusagen und muss sich entscheiden, ob er schießt oder ob er nicht schießt. Und beides hat Konsequenzen und negative Konsequenzen. Und wir stecken mittendrin, mitten in dieser Entscheidung und müssen mitentscheiden. Und das ist eine richtig gute, aufrüttelnde Literatur.
Ja, Wahnsinn. Im besten Sinne erschütternd und verstörend. Und auch dieser Typ, der ist ja, also man schwankt ja auch zwischen, ist der mir einfach wahnsinnig unsympathisch und ein richtig ätzender Typ. Und zwischendurch hat er mir auch ein bisschen leid getan irgendwie. Auch gerade, weil er so eine, dann an diesem einen Punkt so eine Entscheidung treffen musste. Ich meine, man hätte vorher eine andere Entscheidung treffen können, aber dann kann er eigentlich nichts mehr richtig machen. Vielleicht muss man einmal nochmal sagen, dass diese Lizenz, die kostet $500.000, ja, die Lizenz, dieses Nashorn zu schießen. Und das ist auch ein altes Nashorn, was geschossen wird, was wahrscheinlich sowieso irgendwann sterben wird. Und diese $500.000 gehen an die Stammesgemeinschaft, auf deren Land diese Jagd stattfindet. Und wo ich vorher auch immer gesagt habe, arme Nashörner unter Artenschutz, nee, auf gar keinen Fall schießen. Aber jetzt dieser Aspekt, stirbt sowieso bald,
genau,
dann kriegt diese Stammesgemeinschaft
so dieser Kontext,
wahnsinnig viel Geld. Genau. Dann ist es vielleicht doch was Gutes. Und dann bin ich in so ein Rabbit Hole Großwildjagd gefallen und habe ganz viele Sachen dazu gelesen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt am Ende auch nicht schlauer, weil es gibt natürlich so Umweltorganisationen, die dir 10 Gründe aufzählen, warum es auf gar keinen Fall gut ist. Und andere Artikel, die dann sagen, ja, aber.
Dass dieser Jäger in Afrika Hunter White heißt, also Jäger Weiß. Also ein weißer Mann in Afrika, der jagt. Und da habe ich erstmal aufgestöhnt und habe gesagt, oh, ist das nicht so ein bisschen drüber? Aber das ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Alle sind in diesem Buch gefangen, in ihren Namen und in ihrem Leben. Der weiße Jäger und die Menschen in Afrika, die nach der traditionellen Lebensweise leben, am Ende der Nahrungskette sozusagen. Und alle haben von Anfang an ihre Rollen und sie kommen tragisch nicht aus ihren Rollen raus. Man kommt nicht raus. Und da würde man idealistisch immer dagegen reden und Transparente bemalen. Das stimmt nicht. Tiere jagen ist falsch, Menschen jagen ist falsch. Man muss da insgesamt viel früher einsetzen und ich glaube den Aberglauben zum Beispiel bekämpfen, dass gemahlenes Nashornhorn eben nicht gut fürs Schlaf Zimmer ist. Das sind ja, man kann jetzt nicht einsetzen an der, wo Hunter mit der Knarre im Busch steht. Das ist zu spät. In dem Konflikt, in dem Hunter sich befindet, da müssen wir eine Antwort drauf finden. Und aber, das ist super spannend.
Aber wenn es nicht mehr reizvoll ist, Nashörner zu jagen, ja, egal ob gut fürs Schlafzimmer oder weil ich es mir als Trophäe an die Wand nageln will, dann ist ja auch wieder das nicht erreicht, was man eigentlich möchte, nämlich dass durch teure Jagdlizenzen Dinge finanziert werden, die gut sind.
Man müsste dann andere Wege finden, ja, sozusagen. Genau. Auch diese Frage, darf man Tiere jagen? Also ich habe ja natürlich nur niederste Verachtung für die Leute, die Löwen schießen und dann so ein Poserfoto machen. Aber dann sollte man, wenn man Fleisch aus dem Supermarkt isst, den Ball sowieso einigermaßen flach halten, sag ich mal. Also das sind schon auch so grundsätzliche Fragen, die man sich hier mit der bequem westlichen Moral auf dem Sofa mit dem gut gefüllten Kühlschrank, das sind so Fragen, die dieses Buch nochmal ganz brisant stellt. Es gibt noch eine Sache, das Buch hat Katharina einen, ja, Prolog.
Und das ist schlimm.
Ich fand auch.
Weil es
verrät zu viel.
Es verrät,
ich wusste
viel
nach Seite 150, wie es ausgeht,
ja,
dadurch. Und das,
weil
ist wirklich in diesem Fall.
Weil es gibt nach dem Prolog nur eine Möglichkeit, wie es ausgeht.
Ja. Genau so. Und das fand ich schade. Ich bin ja sonst immer Team Prolog.
Ja, das stimmt.
Wirklich. Und in diesem Fall bin ich Team Katharina. Und ich glaube auch nicht, dass man diesen Prolog gebraucht hätte.
Unser Fanclub bei Instagram hat ja auch eine Leserunde zu diesem Buch gemacht. Danke nochmal an Simone, dass sie spontan das gemacht hat, weil ich ihr geschrieben habe, hey Simone, dieses Buch eignet sich so gut für eine Leserunde, weil man da so toll drüber diskutieren kann. Und eigentlich waren also wirklich alle begeistert von diesem Buch, eben weil es erschütternd, / verstörend ist. Nicole hat sogar geschrieben, es ist das beste Buch, was ich bisher gelesen habe, eben deswegen. Ulla hat geschrieben, ein Lesehighlight, obwohl mich Thema und Protagonist abgestoßen haben. Und dann gab es, das fand ich sehr interessant, also es wurde ja in 3 Abschnitten besprochen und im 3. wurde natürlich auch das Ende diskutiert, das sagen wir hier ja nicht, aber es gab dann am Ende lange Diskussionen, wem man das schenken kann. Was wir uns ja auch oft fragen. Und Christiane meinte, sie weiß gar nicht, ob sie das überhaupt jemandem schenken kann, weil es zu heftig ist. Und ich dachte, das finde ich gar nicht. Ich würde es eigentlich allen Menschen schenken, ja, die gerne nachdenken, weil es gut und eingängig geschrieben ist. Also es ist ja nicht so verschwurbelt von wegen rückwärts erzählt, ohne Vokale oder was weiß ich was.
Ohne Satzzeichen.
Sondern, genau. Ohne Satzzeichen. Sondern es ist wirklich eingängig, mega spannend geschrieben. Und es erschüttert halt trotzdem und es lässt einen anders zurück, als man angefangen hat.
Und genau, Menschen, die sich gern hinterfragen und auch solche, die sich eigentlich nicht gern hinterfragen, die mal durchgeschüttelt werden wollen oder durchgeschüttelt werden müssen,
ja,
und einmal von der Couch aufstehen und ihren Kühlschrank nochmal genauer angucken und ihre Moral nochmal auf den Prüfstand stellen. Finde ich super. Also ich würde es auch eher allen schenken als niemandem. Was hat 4 Daumen hochgereckt? Das ist das Eat, Read, Sleep Podcast Team angesichts der Trophäe,
genau,
von Chea Schrütters.
Ja, ich so mach nochmal. Ne? Chea Schrütters, sehr gut übersetzt, das ist jetzt einfacher, von Lisa Mensing, erschien bei Schollnei, 256 Seiten, also man kann es auch schnell durchlesen. Ja. 24 Euro, jeden Euro wert.
Ein Buch, das ich mit einem gelben Katharina Marenholz Post-it-Zettel auf meinem Schreibtisch fand, klingt wie Nick Hornby, ist am Ende ist es ein Anfang von Dolly Alderton. Und es ist super. Ich hatte so viel Freude mit diesem Buch. Andy erzählt seine Geschichte. Er ist nämlich gerade am Ende. Seine Freundin hat sich von ihm getrennt. Und das Buch beginnt mit Gründen, warum es gut ist, nicht mehr mit ihr zusammen zu sein. Also redet er sich so ein bisschen schön. Erstens, die kann nicht Auto fahren, in Klammern kindisch. Sie kann nicht tanzen. Und ein anderer Grund, einmal habe ich gesehen, wie sie im Britischen Museum ehrfürchtig einem winzigen Jadelöffel zunickte. Das ist ja lustig. Also man hat schon so ein Bild von dieser Beziehung und dieser Frau. Aber er leidet und er folgt ihr im Internet, geradezu besessen und weiß gar nicht, warum sie sich getrennt hat nach dem Paris-Urlaub. Und seine Kumpels in seiner Trauer sind auch keine große Hilfe, sind alle selbst in Beziehungen, mit Kindern auch, kriegen gerade so einen Abend gestemmt, der in einem Besäufnis endet, mit Filmriss. Also tolle heterosexuelle Männer-Krisenbewältigung sozusagen. Und er zieht dann erst bei Freunden ein, dann zieht er auf ein Hausboot. Habe ich gedacht, oha, ich habe auch immer auf dem Hausboot gewohnt, unter anderen Umständen. Und dann am Ende bei einem skurrileren Rentner zur Untermiete, der behauptet, George Harrison von den Beatles habe mal auf seinem Sofa geschlafen. Und Andy, also mittendrin in diesem Chaos, ist 35, große Lebenskrise. Witziges Zitat, der Hinterkopf ist die kostbarste Liegenschaft eines Mannes. Jedes verschwundene Haar in diesem Postleitzahlenbereich führt zu einem katastrophalen Verlust des Gesamtwerts. Und er dokumentiert mit dem Handy, wie sein Hinterkopf immer kahler wird und hat so ein eigenes Album auf dem Handy. Und spürt sozusagen, der Lack ist ab mit 35, es ist ganz schwer, jetzt hier noch zurück in die Gesellschaft zu finden. Und am Anfang dachte ich, es ist nicht so meine Welt, die trinken halt viel, aber dann wird es wirklich immer besser, immer lustiger. Andy ist nämlich so Comedian, leider nur mittelbegabt und dann hat er einen Internetflirt. Und sie fragt, ich muss es doch vorlesen, das ist so lustig, bist du nackt? Und er schreibt zurück, es gibt viele Gründe, warum ich auf diese Nachricht mit einer Lüge antworte, dass ich nackt im Bett liege und nicht mit den Batman-Boxer-Shorts, die mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt hat. Also ich hatte viel, wirklich viel Spaß mit diesem Buch. Und du, aus Gründen hast du es mir natürlich auf den Tisch gelegt.
Ja, weil ich ja weiß, wie sehr du Nick Hornby verehrst und ich mag ja sehr gerne Dolly Alderton. Ich habe ja schon Gespenster von ihr vorgestellt. Das fand ich ja ganz, ganz großartig. Und dieses hier ist ihr neues. Und dann habe ich das angefangen zu lesen und dachte so, boah, es ist, als ob ich Nick Hornby lesen würde. Das fand ich so faszinierend auch, wie sie sich ja in so einen männlichen Charakter auch reingedacht hat. Also ich meine, ich kann es ja nicht beurteilen am Ende, aber ich hatte da gar kein Störgefühl. Das war für mich total stimmig.
Ich fand es auch, im Text fand ich es total stimmig. Ich hatte ein Störgefühl, als ich überlegt habe, das ist ja eine Frau, die schreibt. Und dann habe ich bin, seitdem wir den Podcast machen, da auch schon sehr sensibilisiert, wer schreibt über was. Und dass eine Frau über das Innenleben eines Mannes schreibt, da habe ich mich schon kurz gefragt, darf die das? Ich fand am Ende, ja, darf sie. Aber es ist schon komisch. Könnte ich als Mann einen Unterhaltungsroman über Problemzonen einer Frau schreiben? Oder würde ich da in so einen Shitstorm landen
mir
bei Instagram?
Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Ich weiß nicht.
Auf jeden Fall. Also wie so eine Frage, aber im Ergebnis fand ich es gut.
Ja, und ich fühlte mich das ganze Buch auch so komplett zurückkatapultiert in die 90er Jahre. Also es spielt ja jetzt nicht in den 90er Jahren, aber es ist so die gleiche Stimmung wie bei Nick Hornby und ich habe das einfach wahnsinnig gerne gelesen. Spielt ja auch in England in so einer, ja, in so einer sehr englischen Umgebung und das war in dem Buch lesen war so ein bisschen wie nach Hause kommen.
So ein bisschen, ja, man hat so ein heimatliches Gefühl. An einer Stelle musste ich wirklich laut lachen und das passiert mir bei Büchern nicht, aber ich musste wirklich richtig auflachen. Er sucht auf seinem Handy im Streit mit seiner Ex-Freundin so einen Beweis und landet und will sagen, hier, schau mal, so war es nämlich und landet in diesem Fotoalbum, wo er seinen Haarausfall dokumentiert. Und statt den Beweis zu sehen, sieht man so seine kahle Platte hinten. Und das war wirklich zum Schreien und so komisch. Das heißt, es hat ganz viele lustige Momente, aber dann auch eben berührende Momente. An einer Stelle scheitert auch die Beziehung von einem seiner Freunde. Und dann schreibt er ihm einen Brief. Also er geht nicht zum Besäufnis mit ihm, sondern schreibt ihm einen Brief. Und was er schreibt und wie er schreibt, das ist schon bewegend. Also es ist wirklich ein ganz schönes Buch. Ich habe das sehr gern gelesen. Für Fans von Nick Hornby und nicht nur. Was sehr Schönes über Beziehungen ist das. Und wie Männer und Frauen auch unterschiedlich ticken. Das fand ich toll.
Und sehr stimmiges Ende.
Ja, sehr stimmiges Ende. Kann man nicht verraten.
Nein, nee,
wollen wir nicht verraten. Nein, kann man nicht verraten, aber wirklich ein stimmiges Ende. Sehr guter Anfang, sehr gutes Ende. Und das Buch heißt, am Ende ist es ein Anfang. Von Dolly Elderton, Deutsch von Zoe Beck. 464 Seiten hat das Buch, 25 Euro bei Atlantik erschienen. Heute wieder ein dramatischer Mix, also leichte Beziehungsunterhaltungsliteratur, ein Debattenbuch über den Wert eines menschlichen und tierischen Lebens, alles dabei.
Ein schlechter Kunstkrimi, alles dabei und jetzt Pixie-Bücher.
Pixie.
Das ist ja sozusagen das ganz andere Ende oder der ganz andere Anfang, womit wir wieder bei Dolly Elderton wären. Wir haben eine ganze Kiste zu Hause Pixie-Bücher. Hast du noch Pixie-Bücher zu Hause?
Ich habe, bei mir sind Pixie-Bücher eine Erinnerung, eine ferne Erinnerung aus meiner Kindheit, weil meine Oma mir ab und zu welche mitgebracht hat. Und ich meine, ich habe noch das ein oder andere auf dem Dachboden oben. Und ich habe in Vorbereitung zur Folge gelernt, dass so alte Pixie-Bücher richtig was wert sein können. Also für so ein kleines Heftchen aus den ersten Jahren bekommt man 30 bis 50 Euro.
Wenn man Glück hat.
Wenn man Glück hat.
Genau, unsere Pixie-Buchkiste steht inzwischen auch auf dem Dachboden und ich habe die mal durchgeguckt und ich habe die Pixies mitgebracht, die ich schon als Kind hatte. Das hier zum Beispiel ist mein liebstes Pixie-Buch als Kind.
Die Wichtelmänner. Da sieht man so zwei Wichtel.
Ja, das sind so zwei. Das handelt von einem Schuster und seiner Frau. Die haben ganz wenig Geld und dann haben sie nur noch Geld, um ein paar Schuhe herzustellen. Und dann schneidet der Schuster am Abend das Leder für dieses letzte Paar Schuhe zu und legt das alles bereit und will das am nächsten Tag fertig machen. Und dann am nächsten Morgen wacht er auf, sind die Schuhe schon fertig und zwar viel schöner, als er sie hätte jemals machen können. Und dann kommt ein Käufer und bezahlt viel mehr Geld dafür, als er normalerweise bekommen hätte. Dann hat er natürlich wieder mehr Geld und kann mehr Schuhleder für den übernächsten Tag zuschneiden. Und dann kommen halt immer in jeder Nacht die zwei kleinen Wichtel und machen ganz schön die Schuhe, die er dann für teuer Geld verkaufen
kann. So Heinzelmännchen-mäßig.
Und dann sind der Schuster und seine Frau, die sind ganz froh darüber. Und irgendwann haben sie sich dann sozusagen saniert und brauchen eigentlich die Wichtel nicht mehr und schenken denen dann zum Abschied, machen sie für die so Kleider und legen die dann bereit und dann ziehen die Wichtel die an und freuen sich und dann kommen sie nicht wieder.
Das denn auf so dem Cover hatten sie, waren die so ein bisschen abgerissen. Da hatten die nur so ein paar Fetzen, so eine Hose an, die so leidlich festgezurrt
ist. Ja, und am Ende sehen sie richtig schick aus mit Hemd und so und Jäckchen.
Oh, ja, stimmt.
Also mein liebstes Pixie-Buch. So, die und dann, das habe ich halt auch vorgelesen. Dann Conny haben wir ja schon. Conny backt Pizza mit Ketchup und Backmischung. Darauf nochmal ein Stück von dieser sehr guten, selbstgemachten
Pizza. Die wirklich
Pizza.
Super lecker ist irgendwie, ja.
Da habe ich dieses ganz alte gefunden. Guck mal, Bummel der Zug.
Mm.
Das ist ganz alt, aber Kinder sind ja da echt schmerzfrei. Also meinen Kindern konnte ich das trotzdem vorlesen. Das wurde trotzdem geliebt, wie man dem Buch auch sehr ansieht.
Oder ist schon geklebt. Genau.
Ja, ist schon geklebt, genau. Oder auch zum Beispiel Im Ponygarten, das ist auch ein ganz altes, das wurde dann irgendwann nochmal aufgelegt. Die Kinder sehen auch erkennbar alt aus, so von den Klamotten und den Frisuren. Man sieht sofort, dass das alt ist.
Die Erstausgabe der Kinderschokolade so ein bisschen.
Ja, genau. Aber das stört Kinder gar nicht. Und wenn du dann so Sätze vorliest wie, drei Kinder stehen am Zaun, wenn wir doch auch mal reiten dürften, sagt Susi. Vielleicht später mal, wenn wir größer sind, sagt Mia, die Älteste. Ja, wenn Mutti das große Los gewonnen hat, ruft Dieter. Reiten ist teuer. Habe ich eins zu eins so vorgelesen, hat sich niemand dran gestört.
Reiten ist teuer.
Ja, genau.
Das gilt ja heute auch noch.
Und ich habe ja dann auch mal bei Instagram gefragt, was sind eure Erinnerungen an Pixie-Bücher? Und eigentlich jeder und jede konnte sich noch an sein liebstes Pixie-Buch erinnern. Alle haben irgendwie diese Liebsten aufgehoben oder an die Kinder weitergegeben. Und dann auch so, oh, Bummel der Zug, das habe ich auch. Oder dieses Ponygarten, das habe ich auch so geliebt. Das war ganz hinreißend. Also sehr zu Herzen gehendes Thema, Pixie-Bücher auf jeden Fall.
Ein ganz wichtiges Literaturthema, der Einstieg für viele kleine Leute, das erste Buch bis heute. Und in Hamburg, da gibt es nicht nur den Carlsen Verlag, der diese Bücher seit 70 Jahren rausgibt, sondern da gibt es auch das Altona Museum. Und in diesem Museum, da sind normalerweise so Bilderausstellungen oder so historische Ausstellungen, da findet man alte Schiffsmodelle, es gibt da einen Galionsfigurensaal und es gibt ein altes Bauernhaus aus Hamburg. Und da gibt es jetzt eine extra Geburtstagsausstellung für Pixie und wir waren da.
Und da im Altona Museum haben wir unseren heutigen Gast getroffen, Eleonore Gregori, Pixie-Buchlektorin beim Carlsen Verlag, also im Grunde Chefin über alle Pixies.
Also hier geht's jetzt los mit der Pixie-Ausstellung. Das ist sozusagen die Begrüßungswand. Hier können Kinder, die da waren, auch ihren Namen schreiben.
Ach so, wie in den echten Pixie-Büchern. Das machen wir nachher nochmal.
Ja, und Katharina hat am Ende auch ihren Namen geschrieben, so in Schönschrift aus der zweiten Klasse. Katharina Marenholz, wunderbar.
Ich glaube, die haben nur meinen Vornamen, passt, glaube ich, nur hin. Ja, könnt ihr euch bei Insta angucken. Also in dieser Ausstellung muss man sich vorstellen, es ist ein Raum und da sind an den Wänden sind halt so Glasvitrinen. Und insgesamt kann man sich da mehr als 1000 Pixie-Bücher hinter Glas angucken, chronologisch geordnet. Und in der Mitte dieses Raumes gab es etwas, das musste sich Daniel gleich mal genauer angucken.
So eine Sandkiste, aber statt Sand liegen dort wie viele? Es ist ja ein Meer, ein kleiner Swimmingpool aus Pixie-Büchern.
Ja, so ist es gemeint. Da kann man in Pixie baden und das machen die Kinder auch mit großer Begeisterung. Es gibt da hinten eine Schrift, bitte nicht mit Schuhen baden, ja, hier in dem Pixie-Bad. Aber manche leiden natürlich, sicherlich verschwinden da auch hier und da. Aber natürlich gehen welche kaputt und da wird nachgelegt.
Sehr lustig. Ich finde, du kannst auch gleich mal reinspringen. Guck mal, hier am Rand ist extra so eine kleine Treppe. Da kann man sich auf den Rand...
Warum muss ich eigentlich immer diese Sachen machen? Darüber hatten wir schon mal diskutiert, wie das eigentlich. Ja, ich hab's nicht gemacht, aber Katharina, todesmutig.
So. Vielleicht kann ich da reinspringen, dann geht das nachher kaputt.
Es geht nichts kaputt.
Ach so?
Ein bisschen Dagobert Duck-Feeling.
Ja, schon, oder? Das sind Bücher. Nicht mal so.
Ja, genau, ganz genau.
Das war herrlich. Einmal in Pixie-Büchern baden. Aber hat mir auch ein bisschen leid getan, mich da so auf die Bücher draufzusetzen. Du weißt, ich bin ja nicht so der Eselsohr-Typ. Also ich hatte gemischte Gefühle bei diesem Pixie-Buch-Bad. Und dann haben wir uns mit Eleonore diese Pixies da, die da hängen, genauer angeguckt und festgestellt, dass es gerade früher vor allem Tiergeschichten gab.
Tiere haben ein geringeres Verfallsdatum. Mhm. Vermenschlichte Tiere müssen nicht nach der Mode gekleidet sein und müssen nicht Wohnungen und andere Gegenstände haben, die noch der Zeit entsprechen. Hingegen, wenn man die alten Kinder hier sieht und die Eltern dazu, die Tiere halten sich besser.
Ich habe sehr viele meiner alten Lieblings-Pixie-Bücher wiedergefunden und... Guck mal hier!
Daniel und das blaue Auto, das kannte ich nicht. Aha.
Mensch, das muss ich mir für dich besorgen. Das, ja, genau, da hinten war auch Jan findet eine Kiste.
Oh, ist auch was mit Katharina?
Ich glaube nicht.
Nein, ich glaube
zu
nicht.
Zu exotisch.
Wir haben nur Kati gefunden.
Das gilt leider nicht.
Das gilt nicht. Also, wer von euch hat vielleicht noch ein Pixie-Buch zu Hause mit Katharina im Titel?
Ja, das würde mich sehr interessieren, wenn es das wirklich gibt. Ich glaube, es gibt's nicht. Interessant fand ich ja diese Geschichte, wie das alles angefangen hat, ne? Dass der Verlagsgründer von Carlsen in den 50er Jahren auf so einer Geschäftsreise in Kanada kleine Kinderbücher gesehen hat, also offensichtlich kleinere, als er je zuvor gesehen hat. Und dann dachte, das möchte ich in Deutschland auch haben. Und zwar in 10x10 cm, weil das auf so einem Druckbogen besonders wenig Papier verbraucht und deshalb sehr günstig herzustellen war. Und dann war das sofort ein Erfolg.
Es gab ja sonst nichts, sozusagen. Ja. Die Kinder hatten nichts. Und was heute noch gilt, das praktische Format und vor allen Dingen der kleine Preis, waren natürlich total überzeugend. Und dieses Format haben wir auch Ende der 60er Jahre schützen lassen, weil es da schon so eine Marktdurchdringung hatte, dass es viele Trittbrettfahrer gab. Und das kann man mit dem Argument des unlauteren Wettbewerbs unterbinden.
Oh. Das heißt, niemand darf 10x10 große Bücher veröffentlichen?
Nicht in dem gleichen Aussehen. 10x10, 24 Seiten, Klammerheftung und so weiter. Genau.
Ja, also es gibt sowas wie ein Pixie-Patent. Irre, also eine richtige tolle Erfolgsgeschichte.
Also wir machen jetzt kein 10x10 Eat-Read-Sleep-Buch. Dürfen wir nicht.
Dürfen wir nicht, verboten, genau.
Genau, ich habe ja schon gesagt, Eleonore Gregori ist die Pixie-Chefin. Seit vielen Jahren gehen wirklich alle Pixie-Bücher durch ihre Hände.
Wo schlägt denn die Lektorin eines Pixie-Buchs die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ein Autor kommt und sagt, hier, das ist mein Text?
Ja, ganz toll. Ganz ohne Anleitung geht das leicht mal in die Grütze. Es fängt damit an, dass es zu viel Text meistens ist. Wir limitieren die Zeichen auf 3200 Zeichen inklusive Leerzeichen, zu verteilen auf 24 Seiten. Das sind aber oft dann doppelseitige Szenen. Also wir haben, wenn es geht, nur 12 Szenen. Wenn wir mehr brauchen, können wir auch 2 Bilder auf die Doppelseite quetschen. Und der Text soll wenig Raum einnehmen, weil unsere Zielgruppe den Text noch gar nicht lesen kann. Darum sollen die Bilder die große Bühne kriegen. Da machen unerfahrene Autorinnen gerne zu viel Text, überfrachteten Text. Auch was Autoren erst mit Übung können, ist das Bild mitdenken, bildgetragen erzählen. Also sie entwickeln zwar die Geschichte, sind also am Anfang des Werks, gleichzeitig müssen sie ganz viel Raum lassen für das, was die Illustration erzählen kann und soll. Sonst gibt es sehr langweilige Doppelungen.
Und wenn man diese ganzen Pixie-Bücher aus 70 Jahren nebeneinander sieht, so chronologisch geordnet, dann merkt man schon, die Geschichten, die werden natürlich moderner, die werden diverser. Und da habe ich gefragt, ob die auch über sowas wie Gendern nachdenken.
Ja, absolut machen wir uns da Gedanken. Wir versuchen, unnötig männlich geprägte Sprache zu vermeiden. Wir sagen dann lieber Team als Mannschaft, ja, oder Feuerwehrleute statt Feuerwehrmänner. Das heißt, wir finden Möglichkeiten, häufig mit einem Relativsatz. Ja, also wir schreiben dann nicht mit Sternchen die Polizist, Sternchen innen, sondern wir schreiben die Leute von der Polizei.
Und Pixie selbst ist ja auch eher so eine fluide Figur, oder?
Ja, so war es gemeint. Was viele Leute gar nicht merken, Pixie sieht ja aus wie so ein kleiner Junge, hat aber einen Schwanz. Unter dem grünen Wanks guckt so eine Art Kuhschwanz.
Katharina ist auch, wusstest du auch nicht, ne?
Nee, das ist ziemlich unauffällig und das ist
geheim.
Pixie ist nämlich ein Wichtel. Pixie ist kein Junge, Pixie ist ein Waldwichtel. Und deswegen, er könnte auch spitze Ohren haben oder so, aber er hat eben diesen Kuhschwanz und der wird geradezu übersehen. Als Pixie in den 80er Jahren als Figur entwickelt wurde, es war ja zunächst nur der Name dieser Buchmarke, und als er als Figur entwickelt wurde, hat man gedacht, man wollte da genau das Geschlecht nicht definieren. Man dachte, das ist weder ein Junge noch ein Mädchen.
Das ist ein bisschen wie bei Vicky, ne?
Vicky ist ja wohl ein Junge.
Ja, ich habe aber Vicky auch lange für ein Mädchen gehalten.
Ich auch. Ja, ich auch.
Das ist ja bewusst auch so entwickelt
worden. Meinst du? Also ganz ehrlich, Dani, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wer oder was Pixie eigentlich ist. Aber man hätte natürlich drauf kommen können, weil Pixie ja das englische Wort für Kobold oder Elf ist. Und deswegen heißen die Pixie-Bücher Pixie-Bücher, weil es ein Kobold ist und kein Junge.
Ich habe da eine Menge gelernt, bei Pixie sozusagen im Altonaer Museum. Und das Tolle an der Ausstellung ist, dass man sich da ja zurückziehen kann in so kleine Lesezelte. Also man kann sich aus den Pixie-Poolen ein Buch nehmen, ein Buch rausfischen und sich dann in so ein kleines Lesezelt, in das ich gerade so noch reingepasst habe. Also alleine passt man als Erwachsener rein, aber zu zweit dann nicht mehr. Aber die Kinder sitzen da und lesen zusammen Pixie.
Genau, eine kleine, feine Ausstellung kann man sich angucken im Altonaer Museum noch bis zum 18. August. Man kann auch sagen, das Wichtelbuch, hast du es noch bei dir?
Ja.
Ich hüte es wirklich wie einen Schatz.
Ja.
Es ist im Grunde mein erster Alltime-Favorite.
Oh.
Wenn das keine Überleitung war.
Die Alltime-Favorites.
So, als All-Time-Favorite heute für euch habe ich ein Buch mitgebracht, oder haben wir ein Buch mitgebracht, das wir schon ganz lange vorstellen wollten. Es geht nämlich zurück auf unsere Buchladenfolge im letzten Sommer. Da hat Kilian gefragt nach einem Buch für seine Schwiegermutter. Dieses Buch sollte nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu anspruchslos geschrieben sein. Es sollte gern eine positive Stimmung vermitteln, nicht zu dick sein. Und jetzt kommt's, thematisch könnte es zum Beispiel um Natur und Gestein gehen, denn die Schwiegermutter ist promovierte Mineralogin. Mhm. Und da waren wir erstmal ein kleines bisschen sprachlos und ratlos.
War schon sehr spezifisch, die
Sehr Antwort spezifisch. Wir haben ihm dann, wir haben Kilian dann für seine Schwiegermutter einen Garten über der Elbe von Marion Lagoda empfohlen, weil das ja schon irgendwie sehr viel mit Natur zu tun hat, aber so nicht so richtig mit Gestein. Und dann haben wir nach der Folge ganz viele Mails bekommen, zum Beispiel von Claudia, von Tanja, von Bärbel, von Cornelia. Immer mit dem perfekten Tipp für Kilians Schwiegermutter, nämlich zwei bemerkenswerte Frauen von Tracy Chevalier.
Altes England, das Jane Austen-England Anfang des 19. Jahrhunderts. An der Küste in Lyme mit Y, L-Y-M-E. Wird hoffentlich Lyme ausgesprochen.
Lyme Regis, ja.
Lyme, ah, genau. An der Südküste unten. Und da lebt Mary. Das ist ein Mädchen aus einer ganz einfachen Familie. Und das Besondere, die wurde als Kind mal vom Blitz getroffen, hat überlebt. Und seitdem spürt sie etwas Besonderes. Und sie hat ein Händchen besonders für Fossilien. Sie geht am Strand spazieren und findet am Strand immer wieder die Reste ausgestorbener Urtiere, also Saurier. Und das ist damals noch, vor 200 Jahren ist das noch neu. Die Knochen, die sie da findet, die werden in London und in Paris ausgestellt. Forscher aus Oxford kommen angereist, aber Paläontologie ist damals noch Männersache. Und die Kerle nehmen ihr diese Artefakte ab und geben sie als ihre aus. Wie schafft sie, das ungebildete, aber sehr begabte Mädchen, anerkannt zu werden? Das ist die eine Geschichte. Und dann gibt es noch die andere Geschichte von Elisabeth, die ist etwas älter. Die hatte in London keinen Mann gefunden. Damals war das ein Makel und jetzt zieht sie mit ihren Schwestern aus London raus ins günstigere Lyme. Und da sammelt sie auch Fossilien am Strand, spezialisiert aber auf Fische. Und die beiden, die freuen sich an, verlieben sich aber später in denselben Mann. Es geht dann auch um Eifersucht und die große Krise. Tolles Buch, wieder was gelernt. Diese Mary Anning ist nämlich eine echte, also die hat beiden hat es wirklich gegeben. Eine historische Person. Ich kannte die nicht. Mittlerweile gibt es auch in Lyme ein Mary Anning Denkmal tatsächlich. Und Tracy Chevalier hat diese beiden Frauen sehr lebendig zum Leben erweckt mit einer tollen, emotionalen, wunderbaren Emanzipationsgeschichte.
Ich habe es ja jetzt auch endlich gelesen, nachdem es ja schon so oft empfohlen wurde. Und ich fand es super aus mehreren Gründen. Achtung, es folgt ein längeres Plädoyer. Erstens, es spielt ja in England fast genau da, wo ich gerade war. Ich wollte sogar nach Lyme Regis fahren, habe ich nicht geschafft, war dann doch ein kleines bisschen zu weit weg. Aber ich kenne ja diese Orte an der Südküste, hatte sofortiges Urlaubsgefühl, hatte sofort das vor Augen, wie das da aussieht. Dann, zweiter Grund, ich habe schon eine längere Faszination für Mary Anning. Und zwar seit ich vor Jahren die Kinderbuchreihe Ivy and Bean vorgelesen habe. Das ist so eine ganz süße Kinderbuchreihe, ist gar nicht so bekannt. Und in einem Band kommt Mary Anning vor. Und das auf eine wirklich ganz wunderbare, kindgerechte und so unpädagogische Weise, dass man das wirklich so ganz am Rande mitbekommt. Und da habe ich gedacht zum ersten Mal, ach, Mary Anning in diesem Kinderbuch, gab es sie wirklich? Habe ich dann alles recherchiert und dachte so, boah, was für eine spannende Geschichte. Da findet ein junges Mädchen im Grunde das erste Fossil in England. So ein ungebildetes junges Mädchen. Eine irre Geschichte. Link für dieses Kinderbuch kommt in die Shownotes. Und drittens war ich letztes Jahr in der Normandie zufällig, da haben wir zufällig übernachtet. Ich habe den Ort rausgesucht, so was passt so zwischen Bretagne und Deutschland, wo kann man dann noch einmal übernachten? Und da sind wir in Villers-sur-Mer gelandet und habe dann erst dort entdeckt, dass das ein Ort ist, der total bekannt ist für Fossilien. Dafür bekannt, dass man da Fossilien immer noch sammeln kann, habe ich natürlich gemacht. Ich habe dir eine mit. Ich habe auf die Schnelle jetzt nur dieses, jetzt nur ein Teil, aber du kannst erkennen, was das ist, ein Teil von was.
Das könnte so eine, so, das ist auch so ein, ist das vielleicht eine Schnecke?
Ja, das ist so ein Ammonit, das ist ein ganz kleiner Teil Ammonit. von einem relativ großen Ammonit. Man sieht da diese Schneckenrillen.
Ja, genau.
Und wir haben da Fossilien gesucht und ganz viele gefunden. Und ich habe so ein, ich weiß nicht, hast du das auch, ich habe so ein ganz krasses Sammlergehen. Ich kann, wenn ich
Sammeln ist ein großes Wort für das, was bei mir stattfindet, aber...
Also wenn ich sehe, hier kann man Fossilien finden und dann finde ich zwei, die irgendwie ganz cool aussehen, dann denke ich, ich muss den ganzen Tag weitersuchen.
Da sind unsere Gehirne unterschiedlich verknüpft. Mhm. Genau.
Ich kann auch im Herbst, ich muss mich wirklich körperlich zwingen...
Kastanien zu sammeln. Wirklich?
Was soll ich damit? Aber wenn ich die sehe und denke ich so, ich will die, ich will mehr, ich will alle, ich will riesige Säcke voller Kastanien haben.
Interessant.
Ja, ist verrückt.
Ich kann mich erinnern, als Kind, mein Vater ist mit uns so in Steinbrüche gefahren, in Süddeutschland mal, als wir da im Urlaub waren. Und da hat er auch so alte Steinplatten, auf denen man noch tierische Überreste sehen konnte. Die lagern auch bei mir noch irgendwo im Keller.
Und so war das halt in diesem französischen Ort. Und es war genauso wie da. Da sind so ganz lehmhaltige Berge und die werden halt nach und nach ausgewaschen. Und so ist es in Lyme auch. Und das heißt, es wird mit jeder neuen Flut, hast du im Grunde die Chance, neue Fossilien zu finden. Und dann waren wir direkt nach der Flut da und haben halt Sachen aus Lehm rausgekratzt und rausgehämmert. Und da waren ja natürlich auch professionelle Fossilien.
Mary Anning Marenholt sozusagen.
Wirklich, ich war im Rausch.
Und in diesem Buch, da geht es ja nicht nur darum, dass so ein Mädel irgendwelche Sachen findet, sondern die findet ja nicht nur irgendwas, sondern das hat dann ja eine Bedeutung in der Gesellschaft damals. Das ist ja krass, denn man ging ja damals davon aus, die Bibel sagt, wie es war, wörtlich, Schöpfung in 7 Tagen. Und Flugsaurier, sag ich mal, Fischsaurier sind in der Bibel erstmal so nicht vorgesehen. Und wieder eine ganze Gesellschaft angesichts dieser Funde auch rudert und schwimmt und nicht weiß, wie sie diese Fossilien einsortieren soll und welche Konsequenzen das für einen Glauben hat. Das ist eine Mentalitätsgeschichte, die da aufgeblättert wird, eine Geistesgeschichte, was das für das Weltbild der Menschen auch im England des 19. Jahrhunderts bedeutet, was Mary und Elizabeth da am Strand finden. Und das erfährt man in diesem Buch und bekommt ein ganz tolles Gefühl dafür. Stark.
Ich finde es sehr schön, dass das auch wieder ein Buch für uns beide auf verschiedene Weise war. Ich habe dir sogar noch ein Foto von einer Stelle geschickt, wo ich geschrieben habe, guck mal dann, jetzt geht es auch um Religion.
Ja, das ist eben das Schöne, es funktioniert naturwissenschaftlich, es funktioniert gesellschaftskritisch und als Emanzipationsroman.
Und Toll. Es funktioniert auf jeden Fall für Mineralogen und keine Panik, Kilians Schwiegermutter hat das Buch natürlich längst, weil ich Kilian direkt nach unserer Folge im Sommer diese Tipps weitergeleitet habe. Aber wir haben es eben erst jetzt geschafft zu lesen. Unser All-Time-Favorite, Tracy Chevalier, zwei bemerkenswerte Frauen aus dem Englischen von Anne Rademacher, erschien bei Atlantik, 368 Seiten, 14 Euro.
Dass ich hier dieses Fossil als Schnecke identifiziert habe, das geht noch nicht als Quizfrage wahrscheinlich. Ne?
Nee, aber es ist schon ziemlich gut.
Das Quiz.
Ich habe gerade abgebissen. Ja. Kannst du anfangen?
Ja, Ernest Hemingway war ja auch ein Jäger, apropos Trophäe. Und es gibt da auch eben Bilder, wie er mit so einem toten Löwen posiert und ein ganzer Kerl ist. Er war zweimal länger in Afrika, Anfang der 30er und Anfang der 50er. Und am 24. Januar 1954 geht die Meldung um die Welt, Hemingway ist tot. Es ist eine Falschmeldung. Katharina, woran ist er angeblich gestorben? Wurde er von einem Löwen angefallen? Ist er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen? Oder wurde er von einem Skorpion gebissen?
Als erstes muss ich mal sagen, als du angefangen hast, die Frage zu stellen, dachte ich, du stellst die gleiche Frage wie ich gleich.
Ah!
Ich habe natürlich auch im Hemingway-Bereich recherchiert und hatte mit diesem Sachverhalt auch schon eine halbe Frage fertig. Deswegen weiß ich jetzt die Antwort. Man dachte, dass er bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Und er ist ja gleich zweimal hintereinander abgestürzt.
Innerhalb von 24 Stunden sozusagen.
Abgedreht.
Ja. Und Albtraum. Hat beides überlebt.
Aber es hat ihn nachhaltig traumatisiert. Sagt man.
Ist aber viel Literatur dabei da rausgekommen. Das ist ja mal so. Der Schmerz des Schriftstellers produziert dann Bücher.
Das stimmt. Ja. Ich hebe mir nochmal meine Hemingway-Frage auf und frage erstmal eine Fun-Fact-Frage zum Thema Pixi-Bücher. Das erste Pixi-Buch ist ja, deswegen feiern wir 70 Jahre Pixi-Buch, im April 1954 erschienen. Übrigens cool, ist auch direkt in diesem Monat vor 70 Jahren erschienen. Wie hieß dieses erste Pixi-Buch? Multiple Choice. Mhm. Hieß es A, die kleine Watschelente, B, Miezekatzen oder C, Susis Lämmchen?
Wir standen noch davor,
in
der Ausstellung. Mhm. Es könnte alles drei sein.
Das stimmt,
alles drei aus dem
ersten
Jahr. Es gibt alles drei und die sind alle drei, glaube ich, sogar aus dem ersten Jahr.
Ja.
Na, sehr toll. Jan, sage ich an dieser Stelle, wenn er mal drei Klassiker nennt irgendwie, die viel zu nah beieinander sind, das geht einfacher.
Das ist zu schwierig, ja.
Also nochmal, Susis Lämmchen und...
Miezekatzen oder die kleine Watschelente?
Also ich würde jetzt sagen, mich spricht als erstes, wenn ich eine neue Reihe starten würde.
Ja.
Und ich wäre 3 Jahre alt. Der dreijährige Daniel in den 50er Jahren würde sich, glaube ich, über die kleine Watschelente am meisten freuen.
Ah, es waren tatsächlich die Miezekatzen.
Ach so.
Das erste Pixi-Buch Miezekatzen. Ist auch ein... Sagt man heutzutage überhaupt nicht mehr, oder?
Miezekatzen.
Früher meine Oma hat, glaube ich, noch gesagt, guck mal, kleine Miezekatze. Sagt man nicht mehr
sagt
zu seinen Kindern.
Nein. Wer in Hamburg mit dem Bus fährt, kennt das vielleicht. Im Hamburger Busbetrieb VHH, die sind vor allen Dingen so im Osten Hamburgs unterwegs, da gibt es Buchregale in den Bussen seit fast 15 Jahren in 150 Bussen. Da gibt es dann Bücher zum im Bus lesen und mitnehmen, vor allen Dingen so Taschenbücher. Wie viele Bücher haben die vom VHH in die Regale gestellt in den letzten fast 15 Jahren und unter die Menschen gebracht? Wie viele sind das wohl?
Das ist genau die richtige Frage für mich. Zahlen.
Zahlen, genau. Das ist meine Chance.
Schall
ich habe 200.000 Bücher, 750.000 Bücher oder 2 Millionen.
In den wie vielen Jahren?
So 15 Jahre, 14,5 Jahre.
In wie vielen Bussen?
150. Jetzt tu doch nicht, als ob du das mit 3 Satz ausrechnen würdest.
Ja, also, aber so überschlagen.
Also 150 Busse haben die im VHH. Sie machen das seit fast 15 Jahren.
Das klingt wie eine Textaufgabe aus der Hölle. Wie alt ist der Busfahrer?
Wie alt ist der Busfahrer?
Ich rate.
Wie Wie alt ist der Bus?
Ja, so wäre es in der Mathearbeit.
Okay.
Ich rate einfach. McMoney-Sack, sage ich nur.
Wie alt ist der Busfahrer? Das ist schon sehr lustig.
Oh Gott.
Oh, okay.
Contenance. Ich rate einfach aus der Mitte. Ich habe auch jede Zahl schon wieder vergessen. Nee, warte. Ich weiß noch, die Mitte war irgendwie 750.000. Genau. Ich sag 750.000.
Stell dir vor, das waren 2 Millionen.
Wow.
Stell dir vor, 2 Millionen Bücher. Kannst du dir nicht vorstellen. Aber stell dir vor, also wirklich 2 Millionen Bücher.
Auf 140 Busse. Dann sind das pro Bus ungefähr.
Also eine Menge.
Eine Menge, genau.
Und das ist schon eine große Zahl und da sind schon viele Bücher tatsächlich unter die Menschen gekommen. Und ich sehe das auch immer, dass die unterschiedlich gefüllt sind, diese Busse, wenn ich da mal unterwegs bin, im Osten von Hamburg.
Ich bin nie im Osten von Hamburg im Bus unterwegs. So, für meine Hemingway-Frage habe ich eine neue Kategorie erfunden. Mm. Und zwar heißt die zweiter Satz. Nicht erster Satz, sondern zweiter Satz.
Sehr gut.
Sehr gut, weil der erste Satz zu leicht wäre. Zweiter Satz. Und du musst das Werk raten, ne? Der zweite Satz dieses Werkes von Hemingway lautet: Sein westlicher Gipfel heißt in der Sprache der Maasai Ngaye Ngai, das Haus Gottes übersetzt. Das
ist mit diesem Kilimandscharo, ne?
Leider heißt die Kurzgeschichte nicht das mit dem Kilimandscharo. Das kann ich nicht als Lösung akzeptieren. Aha.
Aber du hast doch bestimmt Multiple Choice.
Nee, ich habe den dritten Satz.
Ach so.
Vielleicht hilft das.
Ja. Wahrscheinlich.
Mal sehen. Nahe am westlichen Gipfel liegt der ausgedorrte und gefrorene Kadaver eines Leoparden.
Wie Leoparden am Kilimandscharo.
Entscheidender Hinweis ist gefrorener...
Ja, Schnee am Kilimandscharo.
Ja, ja. Schnee auf dem Kilimandscharo. Schnee da. Das lasse ich mal gelten. Ja, gut, okay. Der erste Satz wäre nämlich gewesen, der Kilimandscharo ist ein schneebedeckter Berg von 6007 Metern Höhe und soll der höchste Berg Afrikas sein. Schnee auf dem Kilimandscharo, Hemingways sehr, sehr, sehr berühmte Afrika-Kurzgeschichte von 1936, in der er unter anderem seine Safari-Erlebnisse verarbeitet hat. Und die Bedeutung dieses Anfangs wurde sehr viel diskutiert. Was hat eigentlich dieser gefrorene Leopard mit der restlichen Geschichte zu tun und so? Also ganz interessante Geschichte dahinter. So, nun.
Wird's ernst.
Nun wird's ernst. Wir haben auch die nächste Folge zusammen. Machen Sie ein typisches Geräusch. Wer zieht unser nächstes Buch? Du oder ich?
Ich ziehe gern.
Du ziehst gern. Warte, ich gebe sie dir verschlossen, ja. Die Dose.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Also, wenn es ein dickeres Buch sein soll, gern, wenn es ein bisschen besser ist als das, was wir heute lesen mussten. Das ging ja schnell mit dem Suter.
Ja, das war Gute daran. Pluspunkt.
So. Wir lesen in der nächsten Folge Martina Bogdan, Mühlensommer.
Ah.
Sagt dir was?
Ja, ich habe es bereits halb gelesen.
Ah.
Und dann erst mal beiseite gelegt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber gut, es ist auf jeden Fall nicht sehr dick.
Das ist gut, aber wenn du es beiseite gelegt hast, ist das erst mal...
Lassen
muss das ja
das
erst
offen.
Da nichts heißen.
Muss gar nichts heißen.
Hm. Welches Genre?
Alltagsfamiliengeschichte mit Rückblenden in die Kindheit der Protagonistin, die in etwa so alt ist wie wir.
Aha.
Dorfgeschichte.
Ja. Dorfgeschichte. Klingt jetzt erstmal nicht abwegig und nicht schlecht. Wenn ihr Lust habt mitzulesen, Martina Bogdans Mühlensommer, dann lest doch mit und schreibt uns, wie ihr es findet, an eatreadsleep@ndr.de.
Und jetzt am Ende haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache. Nee, es sind eigentlich zwei Hinweise. Erstens, gerade läuft das Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis. Bei diesem Preis, da gibt es natürlich auch Preise, die von einer Jury verliehen werden. Aber es gibt eben auch diesen Publikumspreis und da gewinnt der Podcast mit den meisten Stimmen. Also der Podcast mit den engagiertesten Fans.
Ja, und die hat doch wohl Eat, Reads, Lieb, oder? Challenge accepted, dann stimmt jetzt für uns ab. Dazu einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Es dauert wirklich nur 10 Sekunden und man muss keinen Namen hinterlegen oder so. Einfach einmal klicken, dann den Link kopieren und allen Freunden und Verwandten weiterleiten.
Ja, ich bin sehr gespannt, was unsere Community da so mobilisieren kann. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir gehen auf jeden Fall in diese Challenge und wollen so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, da einmal kurz drauf zu klicken. Link in den Shownotes, nicht vergessen. Zweiter Hinweis für alle, die uns mal live sehen wollen. Da haben wir so einige Veranstaltungen in der nächsten Zeit für euch in ganz Deutschland zusammengestellt. Auch dafür findet ihr einen Link in den Shownotes.
Und liebe Hörerinnen und Hörer in Sachsen, wir haben letztes Jahr so viel Ärger bekommen, weil wir bei euch nicht Station gemacht haben. Und dieses Jahr haben wir wirklich alles dran gesetzt, nach Dresden zu kommen. Also merkt euch den 5. Juni. Eat, Read, Sleep goes East.
Diesmal wirklich, Dresden ist eine Station auf unserer großen Eat, Read, Sleep Sommertour. Wie das klingt. Die große Eat, Read, Sleep Sommertour. Für mich fast so ein bisschen wie so ein Schlagersänger.
Atemlos durch Deutschland Bücherland. Wunderbar. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
So, und hast du... Meine Pizza ist leider schon alle. Und ich habe dir schon die letzten Krümel mit dem Zeigefinger aufgelesen. Wirklich eine ganz leckere Vorspeise. Sehr, sehr schön. Sonntag Pizzatag. Vielleicht kann ich meinen Freund dazu.
Ja, mach doch mal. Ich kann dir das Rezept ein bisschen ernährungsbewusster abwandeln.
Ja. Wie lange war die jetzt im Ofen? Viertelstunde oder so?
Ja, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wie dick man den Teig macht. Dieser Teig ist übrigens eher dick gehalten. Wir machen meistens etwas dünner. Auch dann ist schon mal weniger Weißmehl am Start. Also da gibt es Möglichkeiten für euch.
Ich bin elektrisiert.
Eat, Read, Sleep.
Und jetzt haben wir wie immer an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch. Trainingsanzug, weißes T-Shirt, Doc Martens oder Crop Top. Das sind alles so Klamotten, die mal angesagt waren und oder noch angesagt sind und zu denen es jeweils eine richtig gute Geschichte gibt. Und diese Geschichten erzählt Aminata Belli im Podcast Iconic und sie zeigt dabei, wie die kleinen und großen gesellschaftlichen Umbrüche auch in unseren Styles und Trends sichtbar werden. Iconic gibt es natürlich in der ARD Audiothek und den Link dazu gibt es natürlich in unseren Shownotes.